So, jetzt ist aber schon mächtig Abschiedsstimmung. Wenn man so hineinschaut, ich dachte, wie das gewesen sein muss, wenn ich jetzt schon so traurig bin, dass wir uns trennen müssen, dass viele jetzt lange nicht mehr sehen werden. Und dann dachte ich, wie das für die Jünger gewesen sein muss, als Jesus gegangen ist. Da habe ich heute wirklich ganz doll dran denken müssen. Das muss für die doch gewesen sein, als wenn du ihnen das Herz aus dem Leibe reißt. Als wenn eigentlich der ganze Mittelpunkt, der ganze Inhalt des Lebens, der wird ihnen weggenommen. Und Jesus sagt trotzdem, es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gehen würde, dann würde dieser Tröster, der Heilige Geist, nicht kommen, der bei euch sein wird, alle Zeit. Also Abschied nehmen. Abschied nehmen gehört dazu, gehört immer dazu. Und Abschied nehmen ist auch das Thema, um das es heute in dieser Stunde gehen soll, in der Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben. Das ist ja auch eine Erfahrung von Abschied nehmen. Krankheit und Sterben sind Grenzerfahrungen im Leben jedes Menschen. Und wir wollen deshalb heute einen Menschen in der Bibel in der Grenzerfahrung seines Lebens begleiten und seine Erfahrungen fruchtbar machen für unser Leben. Wir lesen in Jesaja 38, Vers 1, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Hiskia war ein gottesfürchtiger Mann. Er war einer der besten Könige des Südreiches. Er führte ein Leben im Glauben an Gott. Das hat er erst ganz kurz zuvor bewiesen, als er der Belagerung der Assyrer um Jerusalem im Vertrauen auf Gott standhielt und eine große Befreiung, ein großes Wunder Gottes erleben durfte. Aber unmittelbar nach diesem Sieg des Glaubens, unmittelbar nach dieser wunderbaren Gotteserfahrung, lesen wir gleich als nächsten Satz: In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und damit stehen wir vor einer Tatsache, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Auch der Glaubensmensch ist völlig unabhängig von seinem Glaubenszustand Teil dieser gefallenen Schöpfung. Auch Glaubensmenschen werden krank und sterben. Und dies muss eben nicht, das wird auch an dieser Geschichte ganz deutlich, und Jesus sagt es auch immer wieder, dies muss nicht eine Folge von persönlichem Ungehorsam oder Unglauben sein. Es zeigt einfach nur, dass auch Menschen, die im Vertrauen und Gehorsam zu Gott leben, immer noch Teil dieser gefallenen Schöpfung bleiben und damit, wie alle Menschen seit dem Sündenfall, auch diesem Prozess des Sterbend werdet ihr sterben unterliegen. Das ist ja das, was Gott sagt zu den Menschen, als sie sich von ihm trennen, als sie von der verbotenen Frucht essen. Die Folge davon wird sein, wörtlich übersetzt, sterbend werdet ihr sterben. Das heißt, die werden nicht gleich tot umfallen, wenn sie die Frucht gegessen haben. Aber es wird in ihnen dieser Sterbensprozess angestoßen. Der Prozess des Todes, des Sterbens, des Verfalls. Und zu diesem Prozess des Sterbens gehört eben auch ganz zentral die Krankheit. Die Krankheit ist sozusagen der kleine Bruder des Todes. Ja, die Krankheit ist Ausdruck des Sterbend werdet ihr sterben. Und deshalb beginnt es ganz früh, dass wir diesem Sterbensprozess schon als kleine Kinder, schon als Embryo, unterliegen wir diesem Sterbensprozess. Und der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, in Römer 8, 20 bis 23 lesen wir das. Denn die Schöpfung, oh, wir können wieder aus dem Fenster gucken, so schön. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Und jetzt kommt's. Nicht freiwillig, das hat sie sich nicht ausgesucht, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Das ist auch großartig, dass der Herr diesen Prozess jetzt des Schmerzes, des Sterbens, des Vergehens und all der Mühsal, der Enge, der Traurigkeit, des Schmerzes, alles, was sich mit diesem Prozess jetzt verknüpft, dass Paulus sagt, das ist nicht nur einfach Strafe, das ist nicht nur einfach Schmerz, sondern das ist ein Schmerz, der einen Geburtsprozess begleitet. Diese Schmerzen, die diese gefallene Schöpfung heute erleidet, sind, sagt Paulus, Geburtswehen. Und ihr wisst, was für einen Unterschied es macht, ob ich Schmerz einfach nur habe, weil ich Schmerz habe, oder ob die Frau Schmerzen hat bei der Geburt, die aber damit verbunden sind, dass durch und in diesem Schmerz neues Leben hervorkommt. Damit tut der Schmerz immer noch weh. Und ich bin immer noch Gott sehr dankbar, dass er mich als Mann hat auf die Welt kommen lassen. Ja? Keine Frage. Und trotzdem ist der Schmerz der Geburtswehen was anderes. Weil man in diesem Schmerz weiß, hier entsteht neues Leben. Und das ist diese Deutung, diese Klärung, die uns Gottes Wort hier schenkt, die Paulus hier schreibt. Dass diese Schmerzen der gefallenen Schöpfung Geburtswehen sind, weil diese ganze gefallene Schöpfung einmal freigemacht werden wird, die ganze gefallene Schöpfung freigemacht werden wird zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Also das alles hat Verheißung. Jedes Tier, jede Pflanze, diese ganze Schöpfung hat eine Verheißung, aus diesem Prozess der Vergänglichkeit und des Sterbens heraus erlöst zu werden. Aber heute bedeutet dieser Prozess immer noch, sie liegt in Geburtswehen. Bis jetzt. Dann schreibt Paulus weiter in Vers 23, nicht allein aber sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Eine Erstlingsgabe heißt immer, da kommen noch mehr, die kriegen. Erstlinge sind immer die Ersten, aber nicht die Einzigen, nicht die Letzten. Und eine Erstlingsgabe heißt es, hier haben die Ersten was bekommen, was später noch andere bekommen sollen. Also der Heilige Geist ist eine Erstlingsgabe, die wir heute schon haben dürfen, das ist ein Vorrecht. Und Paulus sagt, auch wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also, nicht nur die Schöpfung seufzt unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit, in der sie durch den Sündenfall des ersten Menschenpaares geraten ist. Auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben und damit Kinder Gottes sein dürfen, auch wir seufzen und erwarten die Erlösung unseres Leibes. Die haben wir nämlich noch nicht. Die kommt erst noch. Erst mit der Erlösung unseres Leibes wird unsere Sohnschaft, die wir haben dürfen, vollendet. Und das ist eine ganz wichtige Feststellung, die wir da machen. Wir können uns eben nicht, wie manche Richtungen im Raum der Gemeinde, hinstellen und sagen, wir haben einen Anspruch darauf, gesund zu sein, geheilt zu werden und mit unserem Körper dürfte uns eigentlich heute nichts mehr treffen. Wir sind ja Kinder Gottes, wir müssen das nur in Anspruch nehmen. Und wenn wir es nicht haben, bedeutet das nur, wir glauben nicht richtig. Nein. Paulus sagt, die Erlösung unseres Leibes, die haben wir heute noch nicht. Auf die warten wir noch. Und darum können Kinder Gottes krank werden, schrecklich krank werden und sterben. Ohne dass das bedeutet, die haben ungehorsam gelebt oder ähnliches. Das ist ganz wichtig. Die Erlösung unseres Leibes haben wir noch nicht. Die kommt erst noch. Und deshalb lesen wir hier, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Das ist hart, aber es gehört auch zum Leben eines Glaubensmenschen dazu. Und der Prophet Jesaja kam zu ihm und sagte zu Hiskia: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Also auch der Glaubensmensch muss durch die existenziellen Erfahrungen von Krankheit und Sterben gehen. Aber er ist dabei nicht allein. Das ist jetzt der ganz große Unterschied. Er ist dabei nicht allein. Psalm 23, Vers 4, auch wenn ich wandere im finsteren Tal, man könnte auch übersetzen im Tal des Todesschattens, da wird deutlich, dass es nicht nur die vielen finsteren Täler unseres Lebens sind, sondern auch ganz bewusst dieses letzte finstere Tal, dieses Tal des Todesschattens. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das heißt, jeder von uns muss damit rechnen, wir müssen alle durchs finstere Tal. Wir müssen alle durchs Tal des Todesschattens. Das kann und will Gott uns nicht ersparen. Aber was er uns schenkt, im Unterschied zu Millionen von anderen Menschen, du bist bei mir. Und ich habe oft mich schon mit Gläubigen unterhalten, die mir gesagt haben, in der Situation, in der ich bin, wo ich Gott so erlebe, wie er da bei mir ist und wie er mich da durchträgt. Ich weiß gar nicht, wie das die Menschen ohne Gott eigentlich aushalten und schaffen. Und so geht es mir auch. Ich weiß gar nicht, wie machen das die Menschen ohne Gott. Das kann ich mir gar nicht erklären. Ich kann darauf und will darauf nie wieder verzichten, auf dieses Du bist bei mir. Ist auch schön im Psalm 23, das ist auch sicher auch aufgefallen, dass Psalm 23 immer in der dritten Person redet. Er, der Herr ist mein Hirte, er lagert mich, er führt mich. Und in dem Moment, wo es in dieses finstere Tal einbiegt, da wird aus diesem Er ein Du. Du bist bei mir, genau in diesem Moment. Und das zeigt wieder, dass gerade die finsteren Täler unseres Lebens die Momente sind, in denen Gott und wir so ganz eng kommen. Da ist vom Er wird dann zum Du. Zur ganz engen Beziehung. Du bist bei mir. Und diese Erfahrung macht auch Hiskia. Gott redet mit ihm. Er sendet den Propheten Jesaja, um durch ihn mit Hiskia zu reden. Und um Hiskia auf das Kommende vorzubereiten. Das ist wichtig. Auf das Kommende vorzubereiten. Nun gibt es in so einer Situation ja sehr verschiedene Ansprachen Gottes. Es gibt Gläubige, die in so einer Situation voll Freude das Wort empfangen haben aus Psalm 118, 17 bis 18. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn erzählen. Hart hat der Herr mich gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Ich kenne einen Bruder, der schon Jahrzehnte sehr vollmächtig in der Verkündigung steht, die meisten von euch werden ihn auch kennen, der in ganz schwerer Krankheit war, ja, todkrank. Und der dann genau dieses Wort aus Psalm 118 von Gott geschenkt bekommen hat und der dann das Wunder erlebt hat, von dieser Krankheit zum Tode nochmal geheilt zu werden und nochmal viele, viele Jahre weiter leben und dem Herrn dienen zu dürfen. Und er hat mir das voll Freude mit strahlenden Augen erzählt, wie Gott ihm genau dieses Wort geschenkt hat als Verheißung und genau diese Verheißung erfüllt hat. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn erzählen. Hart hat der Herr mich gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Das ist so eine großartige Zusage, die manches Kind Gottes für sich persönlich von Gott empfangen und dessen Erfüllung auch erlebt hat. Aber nicht immer und nicht bei jedem Kind Gottes ist es so. Gott hat für jeden einzelnen von uns einen ganz speziellen Plan mit unserem Leben. Gott hat alle unsere Tage in sein Buch eingeschrieben, auch unseren letzten. Da sind wir wieder bei Psalm 139, Vers 16. Meine Urform, meinen Keim, gemeint ist das Embryo, sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die erst noch gebildet werden sollten, als noch nicht einer von ihnen da war. Jeder einzelne unserer Tage eingeschrieben in sein Buch. Das heißt, Anfang und Ende unseres Lebens liegt in Gottes Hand und für beides hat Gott seinen Plan und seine Zeit. Ich habe so ein schönes Wort gefunden in Daniel 7, Vers 12. Da sagt Daniel, dass Gott in Bezug auf die Reiche dieser Welt der König ist und dann bringt er dieses Wort, dass all diesen mächtigen Weltreichen dieser Erde Lebensdauer gegeben wurde bis auf Zeit und Stunde. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht nur für die großen Reiche dieser Welt gilt, sondern für jeden Einzelnen von uns auch. Dass es über dem Leben von jedem Einzelnen von uns steht, Lebensdauer wurde dir gegeben bis auf Zeit und Stunde. Und deshalb kommt für jeden von uns einmal der Tag, an dem es heißt, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Und so war es bei Hiskia. Ihm gab Gott keine Verheißung von Heilung und Lebensverlängerung, sondern nur die Aufforderung, sein Haus zu bestellen, aber auch das ist ja ein gnädiges Wort. Denn viele von uns sterben unvorbereitet und haben ihr Haus nicht bestellt. Und hier gibt Gott dem Hiskia diese Warnung, diese klare Ansage. Du wirst sterben, deshalb nutz die Zeit, die du noch hast, bestelle dein Haus. Auch das ist ein gnädiges Wort. Oft ist unser Haus ja nicht einmal äußerlich bestellt. Kein Testament, keine Verfügung für unsere Beerdigung, keine Vorsorge für die Zurückbleibenden, keine Weisheit und keine Vorsorge für die Zeit danach. Da bin ich immer wieder sehr erstaunt. Da werden dann Aussagen gemacht, ach, der Herr wird es schon machen. Und dann macht man selbst gar nichts. Und zu manchen Erbstreitigkeiten wäre es nicht gekommen, wenn das Haus vorausschauend bestellt worden wäre. Schieben wir doch diese Dinge nicht immer vor uns her. Bestellen wir rechtzeitig unser Haus, auch in den äußeren Dingen. Einfach aus Liebe und Fürsorge zu den Zurückbleibenden. Dass wir das sauber geklärt haben, das gehört dazu. Von Josef heißt es in Hebräer 11, 22, durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszuges der Söhne Israel und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Ja, also, Anordnungen hinsichtlich seiner Gebeine zu treffen, kann auch ein Ausdruck unseres Glaubens sein. Hören wir deshalb auf das Wort des Herrn doch nicht erst kurz vor unserem Ende. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Das gilt aber nicht nur in äußerlicher Hinsicht, sondern auch und vor allem für unseren inneren Stand vor Gott. Wir sollten auch das Haus unseres Lebens bestellen, bevor wir vor unseren Gott treten. Wo sind Beziehungen zu Menschen noch ungeklärt? Wo leben wir noch in Verbitterung, Streit und Sprachlosigkeit? Was schleppen wir in Beziehungen zu anderen Menschen noch an ungeklärten Belastungen aus der Vergangenheit mit uns herum? Haben wir Frieden mit den Menschen? Und vor allem haben wir Frieden mit Gott? Ist alles geklärt? Wissen wir um die Vergebung unserer Schuld? Können wir mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet vor unseren Gott treten? Das alles gehört zu diesem Wort. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Mose betet zu Gott, Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug ist es, unser Leben heute so zu leben, dass es diesem letzten Horizont unseres Lebens gerecht wird. Oder, wie es ein Bruder einmal formuliert hat, lerne sterben, bevor du stirbst, damit du sterben kannst, wenn du stirbst. Klären wir unser Leben, solange es wir noch können. Wir lesen weiter. Jesaja 38, ab Vers 2. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Ach Herr, denk doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue mit ungeteiltem Herzen gelebt habe. Dass ich getan habe, was Gutes in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Und das Wort des Herrn geschah zu Jesaja. Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Wow, Gott sieht unsere Tränen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Hiskia kann sich mit der Entscheidung Gottes über seinem Leben nicht abfinden. Er tut das, was immer und in jeder Situation das Beste ist. Er betet. Er bleibt mit seinen Gedanken und seinen Gefühlen nicht allein, nicht bei sich. Er bringt seine Not vor Gott. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Er betet und weint vor seinem Gott. Das ist das riesige Vorrecht des Glaubens. Wir sind mit unserer Not nicht allein. Als Kinder Gottes dürfen wir zu unserem himmlischen Vater kommen und unser Herz vor ihm ausschütten, zu ihm schreien, vor ihm weinen. David sagt im Psalm 62, Vers 9, vertraut auf ihn alle Zeit, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Wir haben gestern mit den jungen Leuten auch über das Beten geredet und über die Frage manchmal, da bete ich jetzt auch richtig. Wisst ihr, dieses schüttet euer Herz aus, das erinnert mich eigentlich nur an den Buddelkasten mit Förmchen, nicht? Der Rainer hat ja auch letztens hier die Förmchen. Und Förmchen in Buddelkasten und dann umkippen. Und dann kommt so raus, wie es im Förmchen drin ist. Das ist ein gutes Bild für dieses schüttet euer Herz vor ihm aus. Da heißt es nicht, das Förmchen nehmen und dann theologisch alles schön sortieren, was ist denn richtig und was kann man so beten und was kann man so nicht beten. Das blockiert unser ganzes Gebetsleben. Schüttet euer Herz vor ihm aus. So dürfen wir als Kinder zum Vater kommen, da müssen wir nicht vorher unsere Gebetsbitten durch drei theologische Mägen gehen lassen. Ja. Das blockiert doch alles. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das dürfen wir machen. Gott vertrauen, unser Herz vor ihm ausschütten. Das ist das Beste, was wir in jeder Not unseres Lebens tun können. Und genau das tut Hiskia. Die Not seines Lebens treibt ihn nicht von Gott weg, sondern zu Gott hin. Und jetzt geschieht das völlig Überraschende. Gott lässt sich von Hiskia erbitten und ändert seinen Plan mit Hiskia. Er schiebt den letzten Tag hinaus und fügt Hiskia eine Lebensdauer von sage und schreibe 15 Jahren hinzu. Und das macht uns in unserem Gottesverständnis, denke ich, mächtig zu schaffen. Also mir geht's so. Wir haben von Gott und seinen Plänen doch eher eine fatalistische Vorstellung, in Eisen gegossen, unabänderlich. Es kommt, wie es kommt. Und wir können uns jede Mühe und jedes Wort sparen. Kommt sowieso alles, wie Gott es will. Und deshalb staunen wir so, dass Gott seine klare Ansage zum Lebensende von Hiskia hier auf dessen Flehen hin abändert. Und Hiskia 15 Jahre hinzufügt. Nun könnten ganz Schlaue sagen, Gott hat das von vornherein so vorgehabt und hat sein erstes Wort an Hiskia gar nicht ernst gemeint. Es war nur eine Prüfung. Natürlich hat Gott auch das Gebet Hiskias vorhergesehen. Natürlich kann Gott auch das in seinen Plan mit einbauen. Das ist gar keine Frage. Aber unser Text schildert das Ganze eben nicht so. Das Wort Gottes an Hiskia ist nicht anders zu verstehen, als dass er nach dem Willen Gottes eigentlich nicht wieder gesund werden sollte, sondern sterben soll. Und deshalb spricht Gott ja auch bei den 15 Jahren von einem Hinzufügen. Ein Hinzufügen zu der ursprünglichen Lebensdauer, die Gott für Hiskia vorgesehen hatte. Und wie immer wir uns das jetzt logisch zusammenreimen wollen, Gott verknüpft die Änderung seines ursprünglichen Wortes über Hiskia mit dessen Gebet. So schildert es uns der Text. So möchte Gott, dass wir es verstehen. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. So möchte Gott, dass wir dieses Geschehen verstehen. Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Und deshalb füge ich deinem Leben 15 Jahre hinzu. Wir stehen hier vor dem Geheimnis, dass Gott uns als Menschen mit in sein Handeln einbezieht. Gottes Plan läuft nicht statisch und unabhängig vom Menschen einfach runter, sondern bezieht diesen mit ein. Gott hört unser Gebet und sieht unsere Tränen. Und da macht es für den weiteren Verlauf dann plötzlich einen Unterschied, ob gebetet wurde oder nicht. So wie es in der Schlacht Israels mit Amalek einen Unterschied machte, ob Mose oben auf dem Berg gerade zu Gott gebetet hat oder nicht. Je nachdem, ob er das getan hat oder nicht, verlief die Schlacht unten im Tal. Hat er gebetet? Sieg für Israel, die Amalekiter mussten weichen. Hörte er auf zu beten? Drehte sich das und die Amalekiter gewannen die Oberhand. Und die Botschaft, die Gott uns damit sagen möchte, auch wenn wir das in unser Hirn oft nicht reinkriegen, es macht einen Unterschied, ob wir beten oder nicht. Und schon für Jona war das ein Problem. Wir hatten ja hier die Geschichte von Jona. Jona verkündet das Gericht über Ninive. Und das hätte ihm ja noch gefallen, denn die Assyrer waren Israels mächtigste Feinde. Doch dann zeigt seine Predigt plötzlich Wirkung. Eine Wirkung, die wir uns alle wünschen würden, die Jona aber damals nicht ins Konzept passte. Die Niniviten taten Buße. Sie kehrten um. Und die Folge? Gott schiebt sein Gerichtswort über Ninive hinaus. Wir wissen aus der Geschichte, das Gericht über Ninive ist gekommen. Diese Stadt ist so untergegangen. Sie hat dieses Gericht einmal erlitten. Aber das Gericht über Ninive kommt, doch später als ursprünglich vorgesehen. Weil die damaligen Bewohner Ninives Buße taten. Und weil Gott das eben nicht einfach ignoriert. Und da macht es für den weiteren Verlauf dann plötzlich einen Unterschied, ob Buße getan wurde oder nicht. Wie Gott das alles in seinen Plan mit einbaut, das weiß ich nicht. Aber dass er es tut, davon legen diese Berichte ein klares Zeugnis ab. Und wir sollten unser möglicherweise zu statisches, zu fatalistisches Verständnis von Gottes Plan und Gottes Handeln hierdurch korrigieren lassen. Und wir sollten dem Gebet und die Buße an den einzelnen Stellen auch unseres Lebens in ihrer Auswirkung auf unser Leben eine viel größere Bedeutung zumessen, als wir das vielleicht in diesem »Was kommt eh, wie es kommt« so tun. Es gibt aber noch eine andere Seite an dieser Glaubenserfahrung des Hiskia, die wir nicht unbeachtet lassen dürfen. Und bei dieser anderen Seite dieser Glaubenserfahrung spielen zwei Dinge eine ganz entscheidende Rolle. Das erste, was hier eine ganz große Rolle spielt, ist die heilsgeschichtliche Entfaltung der Gottesoffenbarung. Hiskia hatte einen ganz anderen Offenbarungsstand von Gott her, als wir ihn heute haben dürfen. Und das spielt hierbei eine wichtige Rolle. Und das Zweite, was eine ebenfalls ganz wichtige Rolle spielt, dass es auch Dinge im Plan Gottes mit unserem Leben gibt, gegen die wir im Gebet nicht angehen sollten, sondern wo es wichtig sein kann, uns dem Willen Gottes für unser Leben unterzuordnen. Schauen wir also noch einmal genau hin, Jesaja 38, Vers 2. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, habt ihr vielleicht zu Hause auch, dass euer Bett gerade an der Wand steht? Dreht man sich zur Wand, die Begrenzung der Wand. Die Wand steht hier nicht nur symbolisch für die Einsamkeit und Intimität der Situation, sondern diese Wand, zu der Hiskia sich jetzt hindreht, sie steht vor allem auch für die Begrenzung in der Sicht des Hiskia, die nur auf das Diesseits bezogen ist. Und diese Begrenzung auf das Diesseits kommt auch in seinem Gebet, in Jesaja 38, 10 bis 11 und 18 bis 19, sehr, sehr klar zum Ausdruck. Hiskia trägt Gott vor, wie treu er doch gelebt hat und was er doch alles Tolles gemacht hat und dass ihm das doch eigentlich nicht passieren dürfte, so treu er mit dem Herrn gelebt hat. Kennen wir vielleicht auch, ja? Ja, eigentlich, so wie, warum muss das jetzt, ist das... Eigentlich habe ich doch alles gemacht und mich bemüht und, warum passiert das jetzt? Dem liegt ein völlig falsches Verständnis zugrunde. Nämlich dem Verständnis, wir leben richtig, sonst geht uns gut, wir leben falsch, sonst geht uns schlecht. Es kann so sein, aber muss nicht so sein. Wir können schlecht leben und Gott lässt dem Jona die Schiffspassage nach Tarsus finden und Jona kommt ohne Sturm und ohne Fisch in Tarsus an und findet in ihn dort den Silberminen auch noch einen Schatz und wird ein reicher Mann. Ja? Es gibt Menschen, habe ich erlebt, die lässt Gott zu gehen. Und deshalb ist es eine Gnade Gottes, wenn Gott uns auf unseren Abwegen so einen richtigen Sturm schenkt und das erschüttert und dazwischen greift. Das ist das, wo ich es immer wieder erbitte vom Herrn. Herr, wenn ich auf eigenen Wegen bin, hau dazwischen und lass mich nicht wohlbehalten nach Tarsus segeln. Aber ich habe das bei Menschen erlebt, die Gott irgendwo hat ziehen lassen, die nach Tarsus gekommen sind und erstmal vordergründig eigentlich viel Erfolg hatten auf diesem eigenen Weg. Dass das später auf lange Sicht sich wieder ganz doll gedreht hat, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber erstmal kurzfristig vordergründig kann man das erleben, das klappt. Und darum geht Hiskia auch davon aus, Herr, ich habe doch eigentlich mit dir gelebt, warum passiert mir das? Und wir sehen in dem Gebet des Hiskia noch ein zweites, dass er nämlich sagt, werden die Sterbenden dich loben? Wird man im Tod dich loben? Da hat er noch überhaupt nicht die Erkenntnis, die später wir dann haben dürfen, dass Jesus den Tod überwunden hat. Die ganze Sicht hat er noch nicht. Er ist noch ganz auf das Diesseits bezogen und denkt, der Segen Gottes könne eigentlich nur darin bestehen, dass das diesseitige Leben ihm von Gott weiterhin geschenkt wird. Also, diese Wand steht für die Begrenzung, für die heilsgeschichtliche Sichtbegrenzung, in der Hiskia damals noch gelebt hat. Das ist ihm nicht vorzuwerfen, sondern ist bei Hiskia einfach nur Ausdruck der heilsgeschichtlichen Offenbarungsstufe des alten Bundes, in dem Hiskia eben lebt. Da gab es noch nicht diese großen, weitergehenden Gottesoffenbarungen, die kommen erst noch. Hiskia hat noch nicht diesen weiten Glaubenshorizont, wie wir ihn seit der Auferstehung Jesu haben dürfen. Seit Ostern haben sich die Machtverhältnisse von Tod und Sterben eben radikal verändert. Jesus hat den Tod besiegt. Und seitdem ist Sterben für den Christusgläubigen nicht mehr die Katastrophe, sondern schlicht das Eintreten in die himmlische Gegenwart seines Herrn. Das sehen wir bei dem Apostel Paulus, der sich im Gefängnis von Rom befindet und ganz bewusst auf seine Hinrichtung wartet. Der wartet darauf, dass er in Kürze ein Kopf kürzer gemacht wird. Und er stellt sich zu dieser Grenzerfahrung des Sterbens ganz anders, als es Hiskia noch tut. Wir lesen es in Philipper 1, 20 bis 24. Da schreibt Paulus, angesichts dieser Situation, ich erwarte und hoffe sehnlichst, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass ich bald wieder aus dem Gefängnis rauskomme und alles schön ist. Nein. Ich erwarte, dass wir alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch erhoben wird an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann ist das für mich durchaus der Mühe wert. Und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleische aber ist nötiger um euretwillen. Wir sehen also, dass Paulus eine ganz andere Haltung zum Sterben hat als Hiskia. Eben weil er seit Ostern vor einem ganz anderen Heilshorizont leben darf. Sterben bedeutet für ihn nur noch ganz schlicht bei Christus sein. Sterben gleich bei Christus sein. Das ist diese neue Gleichung, die für den Christusgläubigen seit Ostern besteht. Das ist diese ganz neue Bedeutung, die seitdem das Sterben gewinnt. Und deshalb muss Paulus mit Gott nicht um eine Verlängerung seines Lebens ringen. Er ist bereit für beides. Gehen oder bleiben. Besser für ihn wäre es, gleich zum Herrn zu gehen. Das sagt er ganz unverblümt. Das ist weit besser für mich. Er sieht aber auch, dass Bleiben kann nötiger sein um der anderen willen, an denen Paulus vielleicht von Gott her noch einen Dienst und Auftrag hat. Und vielleicht erklärt sich von daher, warum mancher altgewordener Christusgläubiger, der so begrenzt ist in seinem Alter, in seiner Krankheit, in seiner Gebrechlichkeit, dass er sich fragt, was um alles in der Welt soll ich hier noch? Hab viele Gespräche gehabt mit so alt gewordenen Geschwistern, die sagen, will der Herr mich nicht oder warum lässt er mich immer noch hier? Sag ich, du, ich weiß nicht, was er mit dir gerade noch so macht. Was noch so der letzte Schliff ist, den du jetzt hier gerade kriegen sollst. Keine Ahnung. Aber kann es nicht auch sein, dass dein Bleiben auch noch einen Sinn und eine Bedeutung hat für andere in deinem Umfeld, in deiner Familie, die dich pflegen, für die du betest, die an dir was sehen und lernen, die auch selbst in dem dich pflegen und begleiten was lernen sollen. Also es gibt wieder, wie du das bei Jona schon mal gesagt hast, so ein Bündel an Dingen, die Gott an dieser Stelle mit einbaut, sodass das Bleiben im Fleisch nötiger sein kann. Und Paulus? Paulus weiß nicht, was er wählen soll. Ich finde das so klasse, wie er das schreibt. Ich weiß nicht, was ich wählen soll, bleiben oder gehen. Aber das muss er ja auch gar nicht. Er muss es nicht wählen. Er überlässt sich einfach dem Herrn über Leben und Tod, der am besten weiß, ob gehen oder bleiben jetzt das Beste ist. Die Wand, die Hiskia in seiner Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben noch den Glaubensblick begrenzt, diese Wand ist seit Ostern durchbrochen und zeigt uns einen ganz weiten Horizont. Und es gibt noch eine andere Seite dieser Lebensverlängerung, die uns auch nachdenklich machen kann. In diesen zusätzlichen 15 Jahren kommt es zu zwei schwerwiegenden Ereignissen mit erheblichen Konsequenzen. Nach seiner Genesung lesen wir, überhebt sich Hiskia. Der ist durch dieses Wunder seiner Gesundwerdung, ist er so euphorisiert, dass als die Gesandtschaft von Babel kommt und ihm Grüße übermittelt und sagt, wir haben gehört, du bist da gesund geworden und alles ganz toll. Ja, und dann nimmt er die Gesandten von Babel und dann öffnet er alle Räume, alle Schatzkammern seines Hauses und zeigt den Gesandten von Babel überall seine Schätze. Er macht die Türen auf, wie Angela Merkel, die Türen auf. Kommt alle rein. Ihr Gesandten von Babel, schaut euch all unsere Schätze an. Und Gott sagt, warum machst du das? Naja, ich war gerade so euphorisiert, wollte doch ein bisschen angeben, zeigen, was wir alles haben. Und Gott sagt zu ihm, diese ganzen Schätze, die diese Gesandtschaft von Babel gesehen hat, das wird alles mal nach Babel geschafft werden. Boah. Und nur weil Hiskia sich anschließend wieder vor seinem Gott demütigt, wird dieses Gericht aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Das ist das eine. Das zweite, was wir aus diesen 15 Jahren lesen, ist, dass Hiskia noch ein Sohn geboren wird. Und der heißt Manasse. Manasse. Und dieser Manasse wird nach dem Tod Hiskias zum schlimmsten und gottlosesten König, den das Südreich überhaupt hatte. Zwei Ereignisse, die zeigen, zusätzliche Lebenszeit ist auch eine zusätzliche Zeit der Verantwortung. Und dieser Verantwortung wird Hiskia nicht gerecht, wie die weitere Geschichte zeigt. Und das lässt uns auch aufhorchen. Wir wissen nicht, was in einer von Gott zusätzlich erbetenen Zeit auf uns zukommen wird. Vielleicht ist es ja eine verborgene Gnade Gottes, wenn Gott einen Menschen 15 Jahre früher als menschlich gewünscht aus diesem Leben wegnimmt. Bei Hiskia scheint es fast so, als wäre ihm und seinem Volk einiges erspart geblieben, wenn er sich in die ursprüngliche Anordnung Gottes über sein Leben gefügt hätte. Die Geschichte von Hiskia in der Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben zeigt uns vieles, was wir für die Grenzerfahrungen unseres Lebens fruchtbar machen können. Krankheit und Sterben gehören auch im Leben eines Gotteskindes dazu. Auch wir müssen durch das finstere Tal hindurch, aber Gott ist bei uns. Tag und Stunde unseres Lebens und Sterbens liegen in Gottes Hand. Wir sterben immer am Willen Gottes und zu seiner Zeit. Wir wollen unser Haus rechtzeitig bestellen, innerlich, aber auch äußerlich. Und Gottes Plan läuft nicht statisch und unabhängig vom Menschen einfach so runter, sondern bezieht diesen mit ein. Gebet und Buße können für den weiteren Verlauf den entscheidenden Unterschied machen. Für uns als Christusgläubige bedeutet Sterben, bei Christus zu sein. Wir dürfen Gott um Verlängerung des Lebens bitten, aber wir wollen sie Gott nicht abzwingen. Denn vielleicht ist es ja eine verborgene Gnade Gottes, wenn Gott einen Menschen früher als menschlich gewünscht aus diesem Leben nimmt. Und deshalb wollen wir in der Grenzerfahrung von Krankheit und Sterben mit Jesus in Gethsemane beten lernen. Aber, lieber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Amen.
Bei dieser Geschichte werde ich auch an etwas anderes erinnert. 1957 war das Gründungsjahr von der Bibelfreizeit in Arosa. Mein Großvater Arthur Muhl war finanziell am Ende. Adolf Heller war so schwer krank, dass die Ärzte ihm gesagt haben, vielleicht noch 3 Wochen zu leben. Hartmut Meier-Gerber war frustriert, dass es noch nicht geklappt hat mit seiner Bibelkonferenzstätte. Und mein Opa hat immer gesagt, 1957, als die erste Arosa-Freizeit stattfand, das war so ein Beginn von 3 Konkursiten, von 3, die am Ende waren, jeder auf seine Weise. Und eines Morgens kommt Adolf Heller, der vorher todkrank war, die Treppe heruntergelaufen und sagt, du Arthur, der Herr hat mich gesund gemacht. Und dann hat er noch 15 Jahre gelebt.
15 Jahre?
Und das ist auch, und diese 15 Jahre hat der Herr wunderbar gebraucht. Ja. Adolf Heller wurde zu einem Segen. Und in diesen 15 Jahren wurde ich von ihm noch gesegnet.
Ja. Und die Landsteinbachhöhe wurde gebaut.
Genau. Also danach wurde dann auch, ich sage jetzt mal, dieses Grundstück auf der Lahhöhe gefunden. Und mein Opa, Hartmut Meier, hat sich gefreut, dass es jetzt losgeht. Und mein Opa hatte einen Großauftrag.
Da ging es dann,
alle drei. Da. Das war so ein Durchbruch. Und das war eigentlich, Rosas 1957 war eigentlich Geburtsstunde auch für die Lahhöhe. Ja, genau. Und dass ich Adolf Heller noch persönlich erleben durfte als kleiner Junge. Ich weiß noch, wie ich mit dem Pyjama vor ihm stand. Ich war schon im Bett und er sagt, mein Papa kommt und sagt, du, Adolf Heller will dich noch sehen. Und ich stand vor ihm. Und dann hat er so seine Hände auf mich gehalten. Ich segne dich im Namen des Herrn. Ich habe damals noch gar nicht begriffen, was er da macht. Und ich habe es aber nie mehr vergessen.
Wir profitieren bis heute.
Ja, wir beten. Daniel, darf ich dich bitten?
Lieber treuer Vater, ich kann dir gar nicht in Worte fassen, wie sehr wir alle von dir lernen dürfen, aus deinem heiligen Wort. Wir haben so viel mehr, zumindest ich denke, wir alle über dein Wesen erfahren, über deine Liebe, die das Böse nicht zurechnet, die geduldig und freundlich ist, die alles erträgt. Und ich möchte dir dafür Preis und Ehre geben. Ich möchte dir danken, Preis und Ehre geben dafür, dass wir lernen durften, deinen Willen ein ganz, ganz kleines bisschen besser interpretieren zu lernen, verstehen zu lernen, wozu Dinge in unserem Leben geschehen, das Warum beiseite zu legen, sondern auch dem Wozu zu fragen und dass wir erkennen dürfen, dass alles in deinem Willen perfekt ist und dass wir durch, ja, entweder durch körperliches Leid oder durch anderes Leid hindurch deine Liebe immer wieder so neu erfahren dürfen, deinen Willen erfahren dürfen. Und ich danke dir für diese wunderbare Freizeit, für jeden Einzelnen, der hier war. Ich möchte die anbefehlen, die jetzt auf dem Weg sind, dass du sie bewahrst vor schlimmen Dingen auf der Fahrt. Und dass wir alle das Gehörte und das wunderbare Wesen, das wir wieder neu kennenlernen dürfen, dein Wesen, dass wir es mitnehmen dürfen und dass wir den Menschen um uns herum ein Zeugnis, ein lebendiges, wandelndes Zeugnis deiner Liebe und deines Wesens. Danke für das jetzige Wort und wir geben dir Preis und Ehre dafür. In Jesu Namen.
Amen. Amen.